Es freut mich, dass wir unser Studium in den Petrusbriefen fortsetzen können. Und wir haben heute das Thema eine königliche Priesterschaft. Wir haben gesehen, dass der Petrus in seiner Sprache schon von Anfang an eine sehr heiligtumsorientierte Sprache spricht. Er verwendet die Symbole, die im Heiligtum verwandt wurden, in dem, was er erklärt. Deshalb sind sie sehr gebunden an diesen Heiligtumsdienst. Der Petrus orientiert sich auch im Neuen Testament an dem Alten, an den Symbolen, die dort gezeigt wurden, und bringt sich jetzt als die Erfüllung derselben hervor. Deshalb bringt er und sagt, dass ihr wisset, im ersten Kapitel, Vers 18, dass ihr nicht mit vergänglichen Dingen, mit Silber oder Gold, erlöst seid von euren nichtigen, von den Vätern überlieferten Lebensweise, sondern mit dem kostbaren Blut Christi als eines unschuldigen und unbefleckten Lammes. Das Lamm gab es im Alten Testament als ein Bild für Christus. Es musste unbefleckt, es musste ohne jegliche körperliche Fehlstellung sein. Dieses unbefleckte Lamm ist das Bild für Christus. So geht es weiter im Kapitel 2, wenn er sagt, so legt nun alle Bosheit und alle Betrug, Heuchelei, Neid und jede Verleumdung ab und verlangt wie neugeborene Kinder nach der vernünftigen, unverfälschten Milch, damit ihr dadurch wachst. Wenn ihr wirklich geschmeckt habt, dass der Herr freundlich ist. Kommt zu ihm, dem lebendigen Stein, der von den Menschen verworfen wurde, aber bei Gott auserwählt und kostbar ist. Und kostbar ist. Und werdet auch ihr als lebendige Steine zu einem geistlichen Haus aufgebaut, zu einer heiligen Priesterschaft, um geistliche Opfer darzubringen, die Gott angenehm sind durch Jesus Christus. Darum steht auch in der Schrift, siehe, ich lege in Zion einen auserwählten, kostbaren Eckstein, und wer an ihn glaubt, wird nicht zu Schanden werden. Für euch nun, die ihr glaubt, ist er kostbar, für die Ungehorsamen aber gilt. Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, ist zum Eckstein geworden, ein Stein des Anstoßes, ein Fels des Ärgernisses, denn sie stoßen sich daran, weil sie dem Wort nicht gehorchen, wozu sie auch bestimmt sind. So, jetzt spricht Petrus hier eine Sprache, dass die Reinigung unseres Körpers, die Reinigung unseres Lebens, indem wir abtun alle Bosheit, allen Betrug, alle Heuchelei, ein Bild ist für den Bau eines Tempels. Und so wie damals der Tempel gebaut wurde aus Steinen, und Christus ist der Eckstein. Das war der Stein, den damals die Bauleute nicht wussten, wohin. Dabei war er der Eckstein. Und sie hatten ihn zunächst verworfen. Aber er war der Stein, den man einbauen musste im Tempel, dass der Tempel darauf gebaut ist. Und nun nimmt Petrus dieses Bild und verwendet es als etwas zum Leben Gehörendes. Er sagt, ihr sollt als lebendige Steine zu einem geistlichen Haus aufgebaut, zu einer heiligen Priesterschaft, um geistliche Opfer darzubringen, die Gott angenehm sind durch Jesus Christus. So, es geht um eine Priesterschaft, aber es geht jetzt nicht um ein irdisches Haus zu bauen, sondern ein geistiges. Und er verwendet deshalb diesen Schriftzug aus dem Alten Testament mit dem Stein des Anstoßes, welcher nichts anderer ist als Christus. Und jetzt geht er weiter und sagt, ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, eine königliche Priesterschaft, ein heiliges Volk, ein Volk des Eigentums, um die Tugenden dessen zu verkündigen, der euch aus der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht berufen hat, dir einst nicht ein Volk wart, nun aber Gottes Volk seid und einst nicht in Gnaden wart, nun aber in Gnaden seid. Geliebte, ich ermahne euch als Fremde und Pilger, enthaltet euch von sinnlichen Begierden, die gegen die Seele streiten, und führt einen guten Lebenswandel unter den Nationen, damit sie, worin sie euch als Übeltäter verleumden, eure guten Werke sehen und Gott preisen am Tag der Heimsuchung. So, wir haben gesehen schon im ersten Kapitel des Petrus. Seinen Ausblick ist auf die Endzeit. Sein Ausblick ist dahin, dass am Tag der Wiederkunft Christi ein Volk zubereitet ist, das seinem Namen die ganze Ehre macht durchs Leben. Und so wiederholt er immer wieder denselben Gedanken in einigen Malen, um klarzumachen, worum es geht. Es geht um ein Volk, das fertig ist, wenn Jesus kommt. Und interessant ist, dass dieses Volk Priester sind. So, lasst uns deshalb schauen, was hat das Alte Testament, was hat das Priestertum mit der ganzen Vorbereitung, um bereit zu sein, wenn Jesus kommt, zu tun. So, schauen wir uns das Werk eines Priesters an. Wozu hat Gott die Priester gesetzt? Wozu waren sie notwendig? Da der Mensch in Sünde gefallen war und er ein Opfer brauchte, ein Mittel, um wieder erlöst zu sein, hat Gott eingesetzt Priester, die fürs Volk, aber da sie ja auch mit einer sündigen Natur geboren wurden, opfern sollten für ihre Sünden und für die Sünden des Volkes. Das Opfer ist notwendig zur Reinigung des Menschen von seinem angeborenen Irrtum, seiner sündigen Natur. Wir haben es hier gelesen, wo er sagt, ihr seid nicht mit Silber oder Gold erlöst von eurer Nichtigkeit, von den Vätern überlieferten Weise, das heißt von den Vätern angeborenen Lebensweise. Petrus weiß ganz genau, wir alle sind geboren in einer sündigen Natur, einem Irrtum. Diese kann nur durchs Opfer, nur durch den Tod aus uns entfernt werden. Deshalb ist das Opfer eine absolute Notwendigkeit für den Menschen, damit er erlöst wird. Und der Irrtum befindet sich natürlich im Herzen des Menschen, und so ist es ja nur, dass der offensichtliche Tod des Lammes, wie auch der Tod des Christi, ist ein Bild für den Tod unseres eigenen Ichs, der Tod des Irrtums, die Vernichtung dieses Irrtums. So, damit der Mensch erkennt, dass er eine Not hat, sollten die Priester diese Erkenntnis dem Volk nahebringen. Sie sollten das Volk von der Finsternis zum Licht bringen, so wie hier der Petrus sagt, ein Volk des Eigentums, der euch aus der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht berufen hat. Sie sollen das Licht dieser Welt sein. Jesus sagte seinen Jüngern, als er sie berief, ihr sollt das Licht und das Salz der Welt sein. So, sie sollten eine Aufgabe erfüllen. Das ist eine Aufgabe der Herzensveränderung. Das Werk eines Priesters, es braucht deshalb eine genaue Kenntnis über die Funktionen des menschlichen Wesens, damit er dies auch vermitteln kann. Wenn ein Priester den Menschen nicht kennt, dann kann er auch nichts vermitteln. Deshalb waren die Priester nicht nur die, wenn man so will, in den heutigen Begriff Seelsorger, wobei Seelsorger wiederum etwas bedeutet, dass wir denken, da ist es, geht's nur ums Geistige. Nein, der Priester war der geistige Führer, aber er war auch der körperliche Arzt. So, er war in einer Person, war beides zusammengesetzt, weil sowohl der Körper als auch der Geist wird vom Herzen des Geistes gesteuert. Insoweit ist am Körper ersichtbar, was im Geist geschieht. Deshalb musste das Lamm, das Tier, körperlich gesund sein, weil es soll ein Symbol sein für die Reinheit des Herzens. Deshalb musste Christus nie sündigen, damit er mit seinem Opfer alle erlösen kann. Er musste rein sein, sonst gäbe es für ihn keine Auferstehung. Er sollte die sündige Natur am Kreuze töten, die Sünden auf sich nehmen, um sie dann als Richter wieder zu entscheiden, was mit ihnen passiert am Ende der Tage. So, eine genaue Kenntnis des menschlichen Wesens war Voraussetzung, dass man ein guter Priester ist. Und die Priester waren geistige Leiter und körperliche Ärzte. Der Priester sollte der sein, der das Grundgesetz des Lebens, die Funktionen des Grundgesetzes, was ja das Gesetz des Lebens ist, genauestens kennen und sie als Experte vermitteln. Wir lesen ein wenig in Maleachi. Maleachi ist ein Brief geschrieben, besonders an die Priester. Und hier in Kapitel 2 sagt Gott so: Und nun, ihr Priester, dieses Gebot gilt euch. Wenn ihr es euch nicht hört, wer es nicht hört und es nicht zu Herzen nehmt, indem ihr meinen Namen die Ehre gebt, sagte Herr Zebaoth, dann werde ich den Fluch unter euch schicken und eure Segensgaben verfluchen. Ja, ich habe sie schon verflucht, weil ihr es euch nicht zu Herzen nehmen wollt. Hier in Maleachi im ersten Kapitel zeigt sich, dass die Priester haben Tiere angenommen als Opfer von denen, die Opfer brachten, die nicht ohne Fehl waren. Sie haben Tiere angenommen, die gebrechlich waren. Sowas war eine ganz schlimme, ein ganz schlimmer Missbrauch dessen, dass Gott nur ein heiliges, ein gesundes Tier als Opfer annehmen kann. Siehe, ich bedrohe euch, die Saat und den Kot eurer Festopfer werde ich euch ins Gesicht und er soll an euch kleben bleiben. So werdet ihr denn erkennen, dass ich dies Gebot zu euch gesandt habe, damit mein Bund mit Levi bestehen bleibt, sagt der Herr Zebaoth. Wir werden uns auch den Bund ein bisschen später anschauen. Denn mein Bund mit ihm war Leben und Frieden. Und diese gab ich ihm, damit er mich fürchtet. Und er fürchtete mich und begegnete meinem Namen mit Ehrfurcht. Das Gesetz der Wahrheit war in seinem Mund. Das ist das Gesetz des Lebens. Das ist das Gesetz der Wahrheit. War in seinem Mund. Und nichts Böses kam ihm über die Lippen. Er lebte vor mir in Frieden und Aufrichtigkeit und bekehrte viele von Sünden. Das ist die Aufgabe des Priesters. Er muss das Gesetz zeigen, weil nur durch das Gesetz kommt die Erkenntnis der Sünde, damit der Mensch sich bekehren kann. Denn die Lippen des Priesters sollen die Lehre bewahren. Der Priester ist ein Lehrer. Da man aus seinem Mund das Gesetz sucht, also die Lehre und das Gesetz, das ist eine Sache. Man kann nicht weise sein, ohne dieses Grundgesetz zu kennen. Man kann es nicht. So waren die Leviten diejenigen, die das Gesetz und die Lehre aus ihrem Munde dem Volk brachten. Denn er ist ein Bote des Herrn Zebaoth. Er ist ein Engel des Herrn Zebaoth. Er ist ein Bote. So, ihr seht, das ist das levitische Priestertum. Es war gemacht von Gott, um im Volk, im eigenen Volk zunächst, etwas zu tun, zu lehren. Aber durch das ganze Volk Israel sollte ein Licht in die ganze Welt gehen. Aber im Volk war der Levit derjenige, der lehren sollte, aus dessen Munde die Lehre kommt, das Gesetz. Er ist ein Bote des Herrn Zebaoth. Ihr aber seid von dem Wege abgewichen und lasst viele im Gesetz zu Fall kommen und habt den Bund Levis gebrochen, sagt der Herr Zebaoth. Das ist leider so dass die Priester sich abgewandt haben von Gott. Und damit gab es viel, viele Not im Volk. Weil wenn der Priester, der Bote Gottes ist, sozusagen das Sprachrohr des Gesetzes, der Aufrechterhaltung der Ordnung, wenn der wegfällt, dann ist doch das Volk lose. Der Priester hat eine klare Erkenntnis über das Wesen Gottes. Er kennt das Licht der Welt. Das sieht man auch hier und das sieht man auch in dem, was Petrus beschreibt, indem er sagt, ihr seid das auserwählte Priestertum, das heilige Volk, das Volk des Eigentums. Ihr seid das Volk, das die Menschen aus der Finsternis zum Licht führt. Es gibt eine klare Kenntnis über das Wesen Gottes, das Licht der Welt. Sie wissen, aus ihrem Munde wird erwartet die Gotteskenntnis. Und die Gotteskenntnis ist ja mit dem Gesetz des Lebens ganz klar verknüpft. Man kann Gott nicht kennen, wenn man sein Gesetz nicht kennt, weil sein Gesetz ist der Ausdruck seines Wesens. Und ich wiederhole es immer wieder, im Wesentlichen ist Gott ohne Bedürfnisse. Er ist der, der Liebe ist, der nichts für sich tut. Also schafft Gott alles, damit es nichts für sich tun kann. Aber der Irrtum kommt und man denkt, man tut etwas für sich. Und wenn man das Gesetz nicht kennt, dass alles, was man nimmt, muss man weitergeben, damit man in Gewinn kommt, dann ist es klar, dass man in der Finsternis bleibt. Man hält fest an den Dingen und geht an ihnen kaputt. So die Aufgabe des Priesters ist es, das Licht über die Erkenntnis Gottes, über das Wesen Gottes, der Welt zu zeigen. Hier, dass ihr verkündiget die Tugenden dessen, der euch berufen hat. Das ist die Tugend, die klare Erkenntnis über Gott. Das müssen die Priester sein. Und wie ich es schon vorher gesagt habe, der Priester verkörpert somit den Lehrer des Gesetzes und den Arzt, der anhand des Leibes die Herzensnot kennt. So, da der Mensch eine Seele ist und Geist und Körper hat, damit kann man am Körper, der sichtbar ist, den Geist sehen und sehen, wo das Herz des Menschen in Not ist. Und das kann man am Leib sehen. Deshalb mussten sie ein reines Opfer bringen. Und jetzt sagt hier Petrus im Wort und sagt, und werdet auch ihr als lebendige Steine zu einem geistlichen Bau aufgebaut, zu einer heiligen Priesterschaft, um geistliche Opfer zu bringen, die Gott angenehm sind durch Jesus Christus. Und der Paulus schreibt, welche sind die angenehmen Opfer vor Gott? Und das sagt er in Römer 12, 1 und 2. Der sagt, ich ermahne euch nun, Brüder, durch die Barmherzigkeit Gottes, eure Leiber als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer hinzugeben. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Und stellt euch nicht dieser Welt gleich, sondern verändert euch durch die Erneuerung eures Gesinnung, damit ihr prüfen könnt, was der gute, wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist. Ihr seht, die Erneuerung des Geistes, das Tun des Wortes Gottes, hat zur Folge, dass der Leib gesundet, hat zur Folge, dass wir unseren Leib als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer hingeben. Das ist unser ganzer Dienst. Aber da ist auch die Gesundheit eingetan, weil wie soll man dienen in einem kranken Körper? Deshalb werden die Priester der Endzeit gesunde Menschen sein. Sie werden ein heiliges Herz haben. Weil Gott hat ja verheißen. Wir lesen das wieder in Malachi. Noch Malachi ist ja der für die Endzeit schreibt. Und wir haben gesehen, die Propheten schreiben alle für die Endzeit. Und hier in Malachi ab Kapitel 3, 1 bis 3. Siehe, ich will meinen Boten senden, der vor mir her den Weg bereiten soll. Wer ist der Bote? Der Levit. Und plötzlich wird der Herr, den ihr suchet, zu seinem Tempel kommen, und der Engel des Bundes, den ihr ersehnt, siehe, er kommt. Das ist Christus, wenn er wiederkommt, sagt der Herr Zebaoth. Wer wird aber den Tag seiner Ankunft ertragen können? Und wer wird bestehen, wenn er erscheint? Denn er ist wie das Feuer eines Goldschmieds und wie die Lauge der Wäscher. Er wird sitzen und schmelzen und das Silber reinigen. Er wird die Kinder Levi reinigen und läuten wie Gold und Silber. Dann werden sie dem Herrn Speisopfer bringen in Gerechtigkeit. Und dann wird dem Herrn das Speisopfer Judas und Jerusalems gefallen, wie in vergangenen Tagen und wie vor langen Jahren. So, das ist das Werk eines Priesters. Er sollte derjenige sein, der Bote Gottes. Und er muss rein sein. Und wir sprechen hier von der Reinheit der Priester vor der Wiederkunft Jesu. So schauen wir uns das Ganze an von einem anderen Aspekt. Und der Aspekt nämlich des königlichen Priestertums. Es gibt nämlich zwei Arten von Priestertum. Bevor ich diese zwei Arten von Priester erkläre, möchte ich den wesentlichen Unterschied zeigen zwischen einem Hohepriester und Priester. Wir wissen, dass Gott Priester und Hohepriester eingesetzt hat. Der Hohepriester hat eine richterliche Gewalt. Die Priester waren ohne richterliche Funktion. So, der Hohepriester, sie hatten unterschiedliche Aufgaben, ja, in ihrem Dienst. Aber der wesentliche unterschiedliche Aufgabe war, der Hohepriester ging einmal im Jahr, am Gerichtstag, am Tag der Heimsuchung, in das Allerheiligste. Da konnten die normalen Priester nicht hineingehen. So, sie sind ohne diese richterliche Funktion. So, es gibt einen Unterschied zwischen einem Hohenpriester und einem Priester. Und im Wesentlichen, der wesentliche Unterschied, den wir sehen sollen, auch für die Zukunft, ist Richter. Jesus, der den Hohenpriester darstellt, ist derjenige, der auch den Tempel reinigen kann. Wir als Priester sind nicht als Richter gesetzt worden. So, das ist der wesentliche Unterschied zwischen Hohepriester und Priester. Und jetzt gehen wir und gucken uns an die zwei Arten von Hohepriestern und Priestern. So, es gibt einmal das levitische Priestertum. Und dieser levitische Priestertum begann mit dem Hohenpriester, welcher Aaron ist, und seine Nachkommen. Aaron war ein Levit, aber die Hohenpriester kamen dann aus dem Geschlechte des Aaron, der ja auch ein Levit war. Die anderen Priester waren aus dem Stamm Levi und waren alle Nachkommen Levis. Die waren gesetzt zum Priester. Diese Priesterschaft wurde durch Geburt vererbt. Kamst du als Levit auf die Welt, warst du ein Levit. Das ist das levitische Priestertum. Nun, das königliche Priestertum, von dem hier der Apostel Petrus spricht und der Paulus in seinen vielen Briefen, ist ein nicht-levitisches Priestertum, es ist ein melchisedekisches Priestertum. Der König Melchisedek war der, dem Abraham Zehnten gab und die Gabe, nachdem er mit mächtiger Hand Sodom und Gomorra errettet hatte von dem Eingriff der Könige, die Sodom und Gomorra eingenommen hatten und weggenommen hatten, und seinen Neffen Lot. So, hier nach diesem Siegeszug begegnet Abraham den König Melchisedek und opfert ihm Gaben, das heißt, er gibt ihm Gaben und zahlt ihm den Zehnten. Wir wissen später im levitischen Priestertum, dass die Leviten kein Erbteil hatten am Land Kanaan, in das sie eingezogen sind, weil das Erbe sollte Gott selbst sein, und sie bekamen den Zehnten, weil das war die Gabe an Gott, Diesen Zehnten bekamen sie, damit sie das Werk, wozu sie berufen wurden, erfüllten. Deshalb haben sie nicht gesät und geerntet. Sie waren zur Seite gelegt für ein spezielles Werk. So, das königliche Melchisedeksche Priestertum hat auch einen hohen Priester. Und dieser hohe Priester ist Christus. Christus ist nicht ein hoher Priester nach der Ordnung Aarons und Levis. Christus ist ein Priester nach der Ordnung Melchisedeks. Das könnt ihr in eurem Studium im Hebräerbrief in den 5, 6, 7, 8 Kapiteln lesen. 7., 8. Kapitel lesen, dass ihr versteht, was das auf sich hat, welches der Unterschied ist zwischen dem levitischen Priestertum und dem königlichen Priestertum. Christus ist hier der hohe Priester. Und wer sind hier die Priester? Weil Paulus spricht hier, ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, eine königliche Priesterschaft. Die königliche Priesterschaft sind die Apostel und ihre Nachfolger. Diese Priesterschaft wird nicht vererbt durch Geburt, sondern durch den Glauben. Deshalb die Neugeburt, die der Petrus hier immer erwähnt und sagt, ihr seid neugeboren, ihr seid wie kleine Babys, die ihr anfangt zu gehen, ihr seid neugeboren für den Dienst Gottes, um heilige Opfer zu bringen. Deshalb müsst ihr rein sein, sauber sein, ein Leib und Geist. Das ist die Seele. Die muss sauber sein. Das ist der Beginn der Priesterschaft, der königlichen Priesterschaft. So, die Kinder Gottes des Neuen Testamentes sind gerufen, hier ein königliches Priesterschaft zu haben. Wir finden eine interessante Aussage von denen, die vor dem Thron Gottes sind, diese 24 Ältesten. Und diese 24 Ältesten vor dem Thron Gottes, ab Vers 4 in Offenbarung lese ich, und dem Thron herum waren 24 Throne, und mit den Thronen sah ich 24 Älteste sitzen, bekleidet mit weißen Kleidern, und sie hatten auf ihren Köpfen goldene Siegeskränze. Wer sind denn diese 24 Ältesten? Diese, die um den Thron Gottes auch auf Thronen saßen. Wir hören es aus dem, was sie selbst sagen in Vers 11. Herr, du bist würdig, Preis, Ehre und Macht zu nehmen, denn du hast alle Dinge geschaffen und durch deinen Willen sind sie und wurden sie geschaffen. Und weiter unten in Kapitel 5, Vers 10 sagt er, und hast uns für unser Gott zu Königen und Priestern gemacht und wir werden herrschen auf der Erde. So, das sind die Vertreter der Erde. Sie sind zu Königen und Priestern gemacht. Wenn man die Bilder des Königs und des königlichen Priestertums nicht versteht, dann weiß man nicht, dass der Petrus weiß, im Alten Testament war es verboten, dass ein König gleichzeitig Priester ist. Der Levit konnte kein König werden. Die Königsherrschaft kommt aus Juda. Dem hat Gott verheißen, dem David hat Gott verheißen, dass er immer einen Nachfolger hat. Und das ist auch Christus, der sitzt als König auf dem Thron Davids. Aber im Alten Testament, das war die Sünde des Saul. Er hatte sich, und noch einige anderen Könige, die sich angemaßt haben, Opfer zu bringen, was sie nicht durften. So, der Levit im Alten Testament ist ein Bild, aber es ist nur ein Bild in gewisser Weise. Es gibt einen Unterschied zu dem königlichen Priestertum, und das ist, dass der König und Priester eines ist. So wie der Geistige und der Arzt eines ist. So das königliche Priestertum ist, diese sind Könige und Priester zugleich. Und die 24 Ältesten sind verkauft aus der Erde, von der Erde, und sie stellen die Erlösten dar, wenn man so will. Sie sitzen auf Thronen um den Thron Gottes dort im Himmel, im Thronsaal des Himmels, und sie sind von der Erde erkauft als Könige und Priester und werden auf Erde herrschen. So, das im Wesentlichen, dass wir verstehen, die zwei Arten vom Hohepriester und Priestern. Die erste Art war berufen von Gott. Wir werden sehen, wie Gott sich die Leviten berufen hat, dass sie Priester sein sollen. Die zweite sind gezeugt von Gott. Christus ist der gezeugte Sohn Gottes, als er Mensch wird. Deshalb wird er als gezeugter Sohn, er sagt, heute habe ich dich gezeugt. Er ist mit einem Eid bestätigt, als Priester und König in Ewigkeit von Gott. Und das könnt ihr alles nachlesen in dem Brief an die Hebräer. Schönes Studium. Hier ganz kurz nur zusammengefasst. So, im Alten und im Neuen Testament, wir sprechen von zwei Bündnissen, von zwei Testamenten. Das geht im Wesentlichen in dieselbe Richtung. Es gab ein irdisches Heiligtum mit levitischem Priestertum. Das ist das Alte Bund oder das Alte Testament. Und es gibt ein himmlisches Heiligtum mit königlichem melchisedekischem Priestertum. Das ist der neue Bund, das ist das Neue Testament. Und ich habe hier nur ein paar wesentliche Unterschiede aufgezeichnet, dass wir sehen. Das irdische Heiligtum war gegründet auf Lammesblut, auf tierisches Blut. Es stellte das Leben. Ein Tier musste sein Leben geben für die Erlösung des Menschen, für die Befreiung vom Irrtum. Im Neuen Testament, im himmlischen Heiligtum, im königlichen Priestertum, ist es Christus, der Mensch. Hier fließt menschliches Blut. Hier wird menschliches Leben vergossen. Es ist das teure Blut Christi. Ich hoffe, wir sind uns einig und klar. Am Kreuz starb nicht ein Gott. Am Kreuz starb ein Mensch. Der Mensch gewordene Sohn Gottes. Er musste als Mensch den Menschen aus dem Irrtum befreien. Es ist menschliches Blut, weil der Mensch muss erlöst werden. Aber der Mensch hätte nie erlöst werden können, wenn Gott nicht Mensch geworden ist. Deshalb ist es das teure Blut Christi, wodurch wir erlöst sind, als einem unbefleckten und unschuldigen Lammes. So, das ist das Bild des alten Bundes und des neuen Bundes. Dann, das wesentliche Unterschied, im alten Bund wurden die 10 Gebote auf Steintafeln geschrieben. Das ist das Gesetz des Lebens, geschrieben auf Steintafeln, aber auf Steintafeln, hingelegt in die Bundeslade, in dem Allerheiligsten. Im neuen Bund wird dieses Gesetz des Lebens geschrieben auf die Tafeln des Herzens. Es wird lebendig geschrieben ins Herz. Es ist ein heiliges Leben. So, im alten Bund, die alten Opfer können nicht erretten. Sie können kein neues Leben geben. Sie können nur ein Abbild, ein Symbol des Himmlischen sein. Der neue Bund, das melchisedekische Königtum, das himmlische Heiligtum, diese können retten, geben uns neues Leben. Sie sind eine Realität. So, die zwei Bündnisse machen vielen Menschen Kopfzerbrechen. Wenn man aber das Ganze ganz praktisch anschaut, dann ist das dasselbe wie das alte Priestertum wie oder das levitische Priestertum und das königliche Priestertum, weil es geht um dasselbe. Im Alten ist es nur ein Bild. Der Eckstein, der in den Tempel eingebaut ist, ist nur ein Bild für Christus. Der Tempel, den wir darstellen sollen als lebendige Steine, war damals mit reellen Steinen gebaut. Aber wir sind ein Tempel Gottes in Realität. So, das Allerheiligste sozusagen ist unser Herz. Dort muss das Gesetz hineingeschrieben werden. Dort muss Gottes Thron sein. In unserem Herzen. Das ist Realität, ein heiliges Leben. Ich bin heilig, denn ihr sollt heilig sein. Das kommt alles hervor in diesen ersten und anderthalb Kapiteln des Petrusbriefes. Der Petrus hat ein klares Wissen der Bündnisse des Priestertums und er verwendet diese Symbolik, um uns darauf aufmerksam zu machen, welche Aufgabe wir haben als sein Volk, als Gottes Volk. So, schauen wir uns aus der geschichtlichen Perspektive die Geschichte und die Zukunft der Priesterschaft an. Weil das ist hochinteressant, wenn man immer einen Gesamtblick hat, wie alles entstanden ist aus der Geschichte und wie das in die Zukunft deutet als Bild. Wenn wir wiederum unsere Zeitlinie nehmen und wir nehmen den Zeitverlauf der Auszug aus Ägypten, das war vor Christi Kreuzestod und nachher kommt die Endzeit. Und wir haben gesehen, dass der Petrus schreibt seine Briefe für die Endzeit, weil er sagt, hier ist die Erscheinung Christi, seine Wiederkunft. Und wir haben es auch hier wieder gelesen, dass er sagt, und führt einen guten Lebenswandel unter den Nationen, damit sie, worin sie euch als Übeltäter verleumden, eure guten Werke sehen und Gott preisen am Tag der Heimsuchung, am Tag des Gerichts, wird das Volk Gottes stehen als Licht für Gottes Wesen in dieser Welt. Und das ist wichtig, dass wir das verstehen. So, das ist so der Zeitablauf, die Perspektive. Jetzt, wie entstand das Priestertum oder was ist der Auszug aus Ägypten für ein Bild? Er ist das Bild der Erlösung der Menschen in der Endzeit. Deshalb haben wir hier die Parallelen. Bevor das Volk endlich aus der Knechtschaft Ägyptens herauskam, musste Gott 10 Plagen einsetzen, um den Pharao davon zu überzeugen, dass er das Volk gehen lässt. Diese 10 Plagen, in der 10. Plage wurde die Erstgeburt aller Ägypter getötet, außer denen, die ein Mahlzeichen gesetzt hatten an die Türpfosten mit dem Blut des Lammes. Das war das Passalamm, das erste Passa, das gefeiert wurde und dass das Bild ist für Christus, das Lamm, das geschlachtet ist. Dieses erste Passalamm, dieses Blut musste an die Türpfosten gestrichen sein, damit der Engel des Zornes Gottes, der kommt, um die Erstgeburt zu töten, an diesem Haus vorbeigeht. So, hier wird die Erstgeburt errettet von allen Kindern Israel. Und das ist dann im zweiten Buch Mose, Kapitel 13, macht dann Gott, nachdem er die Erstgeburt Ägyptens getötet hat, sagt er im Kapitel 13, Vers 2, 1 und 2, und der Herr redete mit Mose und sagte, heilige mir alle Erstgeburt, das heißt, setz mir zur Seite, das ist mein Eigentum. Wir kommen gleich hin und schauen, dass hier der Paulus sagt, ein Volk des Eigentums, das sind Priester, weil die Priester waren das Eigentum Gottes. Sie sollten zur Seite gelegt werden als sein spezielles Volk. Es geht hier nicht um Israel, es geht hier nur um die Priesterschaft. Es geht nicht ums ganze Volk. Sie sollten, heilige mir die Erstgeburt bei den Kindern Israel, alles, was zuerst den Mutterschoß durchbricht, unter den Menschen und unter dem Vieh, das ist mein. Und das musste ausgelöst werden, oder das war Gottes. Sie sollten wissen, Es hat etwas zu tun mit der Erstgeburt, mit den Erstlingen. Diese waren Gottes Eigentum. Und das müssen wir verstehen, wenn wir verstehen wollen, auch dessen, von was der Petrus hier spricht, das Volk des Eigentums. Das ist nicht das ganze Volk. Das sind nicht die ganzen Erlösten. Das sind nur die, die besonders zu einem Werk hervorgerufen sind. Die Priesterschaft. Es ist nicht das ganze erlöste Volk. Das Volk Israel ist das ganze erlöste Volk. Oder das Volk, wenn man so will, Gottes. Aber die Priester waren zur Seite gelegt. Sie sagt, das ist mein. Und diese sollten, die wurden zur Seite gelegt und sollten Gottes Priester sein, sein Eigentum. Aber dann, dadurch, dass das Volk fällt und das goldene Kalb baut, tut Gott etwas und macht in dieser Sache eine Änderung, wenn man so will. Er wählt sich anstelle der Erstgeburt die Söhne Levis. Und das finden wir auch geschrieben, weil Gott sagt es ja selbst, im 4. Buch Mose, Kapitel 3, Vers 12 und 13. Siehe, ich lese wieder 11 auch, und der Herr redete mit Mose und sprach, siehe, ich habe die Leviten aus der Mitte der Kinder Israel genommen, statt aller Erstgeburt, die den Mutterschoß durchbricht unter den Kindern Israel, so dass die Leviten mir gehören sollen. Denn alle Erstgeburt ist mein. An dem Tag, da ich in Ägypten alle Erstgeburt schlug, da heiligte ich mir alle Erstgeburt in Israel, vom Menschen an bis zum Vieh, dass sie mir gehören sollten. Ich bin der Herr. Deshalb hatten die Leviten kein Eigentum. Als sie ins Land Kanaan einzogen, waren die Leviten ohne Eigentum. Sie waren das Eigentum des Herrn. Sie sollten nicht leben von der Erde. Sie sollten nicht anbauen noch pflanzen. Sie waren ein Bote Gottes für das Volk und das Volk selbst, alles für die ganze Welt. Deshalb, die Apostel sind sozusagen die, mit denen diese königliche Priesterschaft beginnt. Sie sind die 12 Apostel. Und wer sind denn ihre Nachkommen? Sind es das ganze Volk? Nein, es sind die, die ausgesucht sind, die Erwählten, um in einer besonderen Zeit die Erstlinge zu sein für Gott. Das heißt, diese gehören Gott allein. Und es gibt nur eine Gruppe von Menschen, die zu diesen Gruppe passt. Und das sind die, die am Ende der Zeit leben. Es sind die 144.000. Sie sind es, die genauso wie hier die 10 Plagen durch die 7 letzten Plagen dieser Weltgeschichte gehen, durch den Zorn Gottes. Die 144.000 sind die Erstlinge Gottes. Das wird nicht nur symbolisiert in der Priesterschaft, das wird auch symbolisiert in den 2 Erstlingsfrüchten, die es gab im Volk Israel. Hier nach dem Kreuz, nach der Auferstehung Jesu, hat er eine Erstlingsgabe mitgenommen in den Himmel. Aber bevor die Ernte eingefahren wird, braucht es noch die Erstlinge, die reif sind. Die mussten zuerst Gott gebracht werden. Das war Gottes Eigentum. Und wir lesen das in wunderbarer Weise in Offenbarung Kapitel 7. Dort sagt Gott, indem er zu einem Engel ruft. Der Johannes hört es. Danach sah ich vier Engel an den vier Ecken der Erde stehen, die hielten die vier Winde der Erde fest, damit kein Wind über die Erde, über das Meer oder irgendein Baum webte. Und ich sah einen anderen Engel vom Aufgang der Sonne her aufsteigen, der das Siegel des lebendigen Gottes hatte. Er rief den vier Engeln, denen angegeben war, die Erde und das Meer zuzufügen, also ihnen aufgegeben war, dass sie ihnen Böses tun, mit lauter Stimme zu. Beschuldiget oder beschädigt weder die Erde, noch das Meer, noch die Bäume, bis wir die Knechte unseres Gottes an den Stirnen versiegelt haben. Und ich hörte die Zahl derer, die versiegelt waren, 144.000 Versiegelte aus allen Stämmen der Kinder Israel. So, wir sehen hier denselben Prozess. Es sind die sieben Plagen, müssen kommen. Und noch bevor die sieben Plagen, bevor der Zorn Gottes, bevor die vier Engel an den vier Ecken der Erde, wenn man so will, loslassen die Winde. Das heißt, dass Krieg und Not kommt. Die Stunde der Anfechtung für die ganze Erde, muss Gott sein Volk versiegeln. Bevor der Engel durchgeht, hier in Ägypten, um die Erstgeburt zu schlagen, musste das Blut an den Türpfosten sein. Und genauso finden wir in Hesekiel Kapitel 9, dass diese Menschen mit Tinte, sein Bild, sie werden gezeichnet, sie werden versiegelt für diese sieben Plagen. Sie werden versiegelt als Erstlinge. Sie werden versiegelt als Eigentum Gottes. Ja, alles ist Eigentum Gottes. Die Allererlösten im Himmel sind, wenn man so will, sein Eigentum. Aber die 144.000 sind das königliche Priestertum. Das Volk des Eigentums. Das heißt, sie werden hier in Kapitel 14, Vers 1, und ich sah und siehe, das Lamm stand auf dem Berg Zion und mit ihm 144.000, die den Namen seines Vaters an ihrer Stirn geschrieben trugen. Und ich hörte eine Stimme vom Himmel, wie das Rauschen eines gewaltigen Wassers und wie das Grollen eines mächtigen Donners. Und ich hörte einen Klang von den Harfenspielern, die auf ihren Harfen spielten. Sie sangen wie ein neues Lied vor dem Thron und vor den vier Tieren und den Ältesten. Und niemand konnte das Lied lernen, außer den 144.000, die von der Erde erkauft sind. Das sind die Versiegelten. Diese sind es, die sich nicht mit Frauen befleckt haben. Diese sind Jungfrauen. Diese sind es, die dem Lamm nachfolgen, wohin es geht. Sie sind aus den Menschen als Erstlinge für Gott und dem Lamm erkauft. Und in ihrem Munde wurde keine Lüge gefunden, denn sie sind untadlich vor dem Throne Gottes. So, darauf zielt Petrus hin. Hier ist Christus, das Lamm, und die 144.000. Der hohe Priester mit seinen Priestern. Ja, sie sind aus jedem Stamm 12.000, weil Gott sich diese Zahl vorgenommen hat. Es sind nicht die Stämme, die nach dem irdischen Stamm sind, sondern es sind die Stämme, oder es sind die Menschen, die aus allen Völkern in diese Stämme eingepfropft sind, wie der Paulus es in Römer 9 bis 11 beschreibt. Wir alle gehören zu einem Stamm Israels. Wir alle sind in Christus eingepfropft und gehören automatisch zu einem sozusagen physischen Stamm Israels. Wozu und in welchen Stamm wir gehören, werden wir erst im Himmel sehen. Aber wir gehören zu einem Stamm, sonst sind wir nicht Kinder Gottes. Und aus diesen 12 Stämmen hat sich Gott die Erstlingsfrucht. Hier hat er die Söhne Levis als das genommen. Hier nimmt er sie in der Realität. Aus allen Erlösten nimmt er sich 12.000. Weil alle Erlösten in diese Stämme eingepfropft sind. Alle Erlösten im Himmel, die aus Heiden kommen, aus allen Völkern und Sprachen, egal woher sie kommen, werden eingepfropft in einen dieser Stämme. Sie sind nicht dort Heiden im Himmel. Aber sie haben eine heidnische Herkunft. Deshalb werden sie eingepfropft in diesen Stamm. Und das sind die, die in Kapitel 7 werden sie beschrieben, als der Engel sagt, fragt den Johannes, als er dann die große Schar sieht. Und in dieser großen Schar sieht er auch eine besondere Schar. Und auf diese besondere Schar führt ihn der Engel hin und sagt, wer sind diese, die mit den weißen Kleidern bekleidet sind und woher sind sie gekommen? Das ist die große Schar, die kommt aus allen Völkern und Sprachen. Es ist das erlöste Israel. Da weiß er ja, woher sie kommen. Das steht doch hier geschrieben. Dann sah ich und sie eine große Schar, die niemand zählen konnte, aus allen Nationen, Stämmen, Völkern und Sprachen. Die standen vor dem Thron und vor dem Lamm bekleidet, mit weißen Kleidern und mit Palmzweigen in ihren Händen. So, diese Gruppe ist ganz klar beschrieben, wer sie sind. Aber da ist doch eine andere Gruppe, die auch weiße Kleider hat. Und deshalb werden sie beschrieben als die, die mit weißen Kleidern, und viele, die oberflächlich lesen und den ganzen Zusammenhang der Schrift nicht kennen, kommen hier durcheinander und denken, die 144.000 sei eine symbolische Zahl oder was auch immer sie denken, wobei es nie symbolische Zahlen gibt in der ganzen Heiligen Schrift. Nie, nirgendwo. Jede Zahl ist immer eine Zahl, die so ist, wie sie ist. Wer sind diese, die mit den weißen Kleidern bekleidet sind und woher sind sie gekommen? Und ich sagte zu ihm, Herr, du weißt es. Und er sagte zu mir, das sind die, die aus der großen Trübsal gekommen sind. Wann ist die große Trübsal? Es sind die sieben Plagen. Das ist die große Trübsal. Und sie haben ihre Kleider gewaschen und haben sie weiß gemacht im Blut des Lammes. Darum sind sie vor dem Thron Gottes und dienen ihm Tag und Nacht in seinem Tempel. Und der auf dem Thron sitzt, wird über ihnen wohnen. Sie werden nicht mehr hungern, nicht mehr dürsten. Es wird weder die Sonne noch irgendeine Hitze treffen. Wenn ihr die Plagen lest, so werdet ihr sehen, dass das alles auf die Plagen zutrifft. Denn das Lamm inmitten des Thrones wird sie weiden und sie zu den lebendigen Wasserquellen führen. Und Gott wird jede Träne von ihren Augen abwischen. Es sind die 144.000. die vorher in demselben Kapitel 7 beschrieben sind als die Versiegelten. Sie sind diese besondere Gruppe, die zur Seite gelegt ist. Warum auch immer Gott das so macht, er weiß es. Sie gehören zu der erlösten Schar, aber sie sind eine besondere Gruppe, weil sie gehen als einzelne Gruppe durch die sieben Plagen. Da gehen die anderen nicht durch. Die gehen alle vorher durch. Werden sie zur Ruhe gelegt. Aus diesem Grunde. Sie sind wo dienend der Priester? Sie sagen, darum sind sie vor dem Thron Gottes und dienen ihm Tag und Nacht in seinem Tempel. Es gibt einen Tempel, so wie wir in den Schriften von Ellen White lesen. Der ist aber nicht in Jerusalem. Im Neuen Jerusalem gibt es keinen Tempel, weil Gott selbst ist der Tempel. Aber es gibt den himmlischen Tempel, nachdem Moses das Abbild gemacht hat im Himmel, und der wird auf dem Berg Zion stehen. Und in den Tempel kann niemand hineingehen, außer Christus und die 144.000. Als die Schar der Erlösten zusammen mit Ellen White in ihrem Vision auch hineingehen wollten, sagt Jesus zu ihnen, diesen Ort betreten nur die 144.000. Und sie sah in dieser Vision die Namen in Gold geschrieben derer, die den Tempel betreten werden. Es sind die, die aus der großen Trübsal kommen. Es sind die, die ein Lied singen können, das niemand anders singen kann. Weil sie haben eine Erfahrung, die so ähnlich ist der Erfahrung des Lammes. Sie gehen durch die größte Not, die hier ein Mensch gegangen ist. Versinnbildet, wie wir gesehen haben, in der Not Hiobs, wo alles weggenommen wird, wo alles wegkommt. Nur das nackte Leben und das Vertrauen auf Gott. Es ist die Zeit, wo Christus am Kreuz hängt und von dem Vater umhüllt ist. Die Zeit des Zornes Gottes ist die Zeit der sieben Plagen. Durch diesen Zorn gehen diese Menschen durch und sie werden von diesem Zorn nicht vertilgt, weil sie sind versiegelt. Deshalb sind sie, die im Tempel dienen, Tag und Nacht. Sie sind ein besonderes Volk. Deshalb spricht der Petrus ja und auch der Paulus in seinen Briefen von diesem besonderen Volk und auch alle anderen Alttestamentler, die alle auf diese Zeit hin stützen, weil diese sind Gottes Eigentum, Erstlinge. Sie sind Priester im himmlischen Heiligtum, sind königliches Priestertum. So, sie brauchen eine Vorbereitung, damit sie versiegelt werden können. Die Zeit ist nahe. Jesus kommt bald. Er hat und muss sich ein Volk des Eigentums jetzt vorbereiten. Es ist der dritte Elia. Es ist der Malachi, wenn man so will. Dort, wo Christus diese Söhne Levis in Bild reinigt. Sie werden rein sein. Sie haben den Namen Gottes geschrieben und des Lammes an ihren Stirnen. Sie sind die, die auserwählt sind, die Gottes Eigentum sind im Bild, ja, besonders. Und sie sind es, die, für die Gott arbeitet, weil sie müssen fertig sein. Ohne dass sie fertig sind, kann Christus nicht kommen. Ohne dass die Erstlinge reif sind, kann die Ernte nicht eingefahren werden. Auf sie wartet er. Jetzt ist die Zeit der Vorbereitung. Und ich möchte einer von ihnen sein, weil es ist unsere Zeit. Ob Gott uns zur Seite gerufen hat, weiß er allein. Aber jeder, der den Ruf vernimmt, Gott kann uns ja nicht rufen und erwählen und versiegeln, wenn wir es nicht wollen. Und ich will es. Gott wird das Seine tun, um das zu erreichen oder nicht. Aber ich will es mit allem, was ich bin und habe. Weil ich denke, das ist unsere Berufung, in dieser letzten Zeit, das Licht der Welt zu sein. Nicht nur geistige Wesen, die ihre völlige Kontrolle über sich haben, sondern dadurch auch rein und sauber in ihrem Körper sein werden. So, es gäbe viel zu sagen, aber die Zeit ist abgelaufen. Wir freuen uns und ich freue mich auf das weitere Studium in den Büchern des Petrus, in den Briefen des Petrus zur Vorbereitung zu diesem glorreichen Ende an dem Tag der Heimsuchung, wenn Gott will, dass wenn die Welt uns verleumdet, weil die Welt wird uns anklagen, sie werden böse von uns sagen, sie werden sagen, sie sind die böse Stifter. Aber dann am Tag der Heimsuchung, wenn Christus erscheint, dann werden sie als sein Eigentum dastehen. Und dahin, dazu möchte ich auch gehören. Und du? Amen.